Für den ebenso prominenten wie umstrittenen US-Forscher Craig Venter war der 20. Mai 2010 ein großer Tag. Der Ankündigung vom Podium seines Instituts in Rockville im US-Staat Maryland waren mehr als 10 Jahre akribische Forschertätigkeit vorausgegangen.
Guten Tag, ich bin Craig Venter. Wir verkünden heute die Schaffung der ersten synthetischen Zelle. Ihr Genom wurde digital im Computer entworfen. Das Chromosom mit Hilfe von 4 Flaschen mit Chemikalien gebaut. Dieses wurde dann in Hefe zusammengesetzt und schließlich in eine bakterielle Empfängerzelle transferiert. Auf diese Weise wurde diese Zelle in eine neue Bakterienart verwandelt.
Das neue Lebewesen heißt Mycoplasma mycoides und trägt die Buchstaben JCVI. Sie stehen für John Craig Venter Institute. Mykoplasmen zählen zu den kleinsten Bakterien auf der Welt. Craig Venter produzierte das Genom von Mycoplasma mycoides künstlich und setzte es in die Zellhülle der Art Mycoplasma capricolum ein. Die Zelle akzeptierte das fremde Genom, wuchs und gedieh. Craig Venters Kreation gilt als einer der Höhepunkte der synthetischen Biologie. Diese ist nicht nur eine junge, sondern auch eine recht komplizierte und sperrige Disziplin. Markus Schmidt, ein Experte für Biosicherheit und Wissenschaftskommunikation in synthetischer Biologie, beschreibt die Rolle Craig Venters.
Ich glaube schon, dass der Craig Venters sehr dazu beigetragen hat, dieses Thema in die Öffentlichkeit zu bringen und aus der Wissenschaft heraus. Da gab es jetzt vor kurzem eine Medienanalyse aus Deutschland und das Ergebnis war, dass es im Prinzip erst 2 Ereignisse gegeben hat, die flächendeckend im deutschsprachigen Raum beschrieben worden sind. Das waren beide Male das Experimente von Craig Venter. Aber ich denke, dass er auf wissenschaftlichem Gebiet lang nicht so einen Einfluss auf das Feld hat wie sozusagen jetzt in der öffentlichen Meinung.
In der Presse wird der höchst mediengewandte Forscher gerne als Enfant terrible bezeichnet. Er scheut sich nicht, ehrgeizige, fast utopisch anmutende Ziele zu formulieren oder mit bestens finanzierten internationalen Konsortien in offenen Wettbewerb zu treten. Craig Venter machte das erste Mal Schlagzeilen, als er sich mit dem internationalen humanen Genomprojekt ein Rennen um die erste Sequenzierung des menschlichen Erbgutes lieferte. Die ersten Entschlüsselungsergebnisse wurden schließlich von den rivalisierenden Teams fast gleichzeitig im Februar 2001 in miteinander konkurrenzierenden wissenschaftlichen Fachschriften veröffentlicht. An das erste synthetische Bakterium tasteten sich Craig Venter und sein Team in Phasen heran. 1995 markierte dabei einen wichtigen Meilenstein. Die Forscher sequenzierten erfolgreich das Erbgut von Mycoplasma genitalium. Sein Genom ist mit etwas mehr als 500.000 Basenpaaren eines der kleinsten, die es gibt. Weitere Forschung ergab, ein sogenanntes Minimalgenom zum Funktionieren des Organismus würde gar nur mit etwa 400.000 Basenpaaren auskommen. Markus Schmidt erklärt, worum es bei diesen Bemühungen geht.
Ein Ziel der synthetischen Biologie ist es beispielsweise, eine Minimalzelle oder ein Minimalgenom herzustellen. Das heißt, dass eine Zelle wie E. coli, also das typische Arbeitstier der Biotechnologen, die immer noch sehr komplex ist, dass man so eine Zelle noch weiter verringert und noch weiter reduziert und die Komplexität verringert, dass man eines Tages die einfachste mögliche Zelle, die einfachste mögliche Lebensform konstruiert. In der Natur kommt die praktisch so nicht vor. Die müsste man sozusagen selbst im Labor nachbauen. Und erst, wenn man die verstanden hat, dann, glaube ich, kann man erst den Schritt machen, wirklich komplett künstliche Systeme zu erzeugen.
Synthetische Biologie ist in gewisser Weise eine Fortsetzung der Gentechnik. Allerdings, so Markus Schmidt, mit ehrgeizigerer Zielsetzung. Synthetische Biologie will nicht nur Einzelkomponenten wie Gene, sondern ganze biologische Systeme umbauen bzw. neu konstruieren. So betrachtet könnte man sagen, synthetisches Leben wäre quasi die Krone der Schöpfung im Labor. Man könnte auch sagen, scherzt Markus Schmidt in Anspielung auf die US-Kontroverse zwischen Wissenschaftlern und christlichen Fundamentalisten, hier wird nun erstmals tatsächlich intelligentes Design praktiziert.
Ich glaube, das Ziel ist jetzt zumindest nicht von allen Wissenschaftlern, die in diesem Gebiet arbeiten, synthetisches Leben herzustellen. Es wäre eher so, dass die Fähigkeit oder die Machbarkeit, Leben künstlich herzustellen, beweisen würde, dass man das Leben verstanden hat. Also da gibt es einen berühmten Ausspruch von Richard Feynman, dem Physik-Nobelpreisträger, der gemeint hat, what I cannot create, I do not understand. Erst wenn er etwas konstruiert, hat er es so wirklich verstanden. Das ist so das Credo der synthetischen Biologie, etwas herzustellen als Beweis dafür, dass man ein System verstanden hat. Dadurch wäre sozusagen die Herstellung eines synthetischen Lebewesens wirklich jetzt sozusagen der Beweis dafür, dass man das Leben und die Komplexität des Lebens verstanden hat.
Kritiker von Craig Venter meinen, sein Mycoplasma-Bakterium sei eigentlich kein echter künstlicher Organismus, da das synthetisch hergestellte Genom ja letztlich in eine natürliche Zellhülle eingesetzt wurde. Das wirft die Frage auf, wie viel muss an einem neuen Organismus künstlich sein, damit er mit Fug und Recht als synthetische Lebensform gilt? Für Markus Schmidt ist das eine Frage der Definition.
Sie könnten auch sagen, Hunde sind künstlich oder Maispflanzen, aber die gab es in der Natur vor den Menschen auch nicht, sind erst ein Produkt der Domestikation. Und ich denke, dass diese Grenze wirklich sehr willkürlich ist. Also Sie können sagen, wenn ich hier sozusagen ein Genom einführe, handelt es sich um ein künstliches Lebewesen oder wenn ich das ganze Genom neu rekonstruiere oder wenn ich die chemischen Bestandteile dieser Zelle komplett austausche und durch andere ersetze. Also das ist nicht so einfach, hier eine klare Abgrenzung zu liefern. Und ich glaube, diese Grenze wird auch immer fremdere und exotischere Systeme hineinwandern.
Rupert Mutzel arbeitet in seinem Labor an der Freien Universität Berlin an künstlichen Kolibakterien. Über graduelle Unterschiede diskutiert er nicht. Der Forscher definiert synthetisches Leben knapp und prägnant so.
Ich denke, synthetisches Leben ist Leben, was nicht natürlich entstanden ist, was im Labor entstanden ist, sich ansonsten aber eigentlich genauso verhalten kann wie natürliches Leben.
So betrachtet stellt also Craig Venters Mycoplasma-Bakterium tatsächlich künstliches Leben dar. Rupert Mutzel bewertet die umstrittene Leistung des US-Kollegen.
Es ist oft kritisiert worden, dass Venter damit ja eigentlich gar nichts Neues gemacht hat. Denn er hat ja alle Gene von seinem Bakterium möglichst genau denen nachgebaut, wie sie in der Natur auch vorkommen. Auf der anderen Seite finde ich, einerseits ist es eine riesige technologische Leistung. Das hat auch sehr viel Geld gekostet, diese ganzen Gene synthetisch in der Chemie herzustellen. Auf der anderen Seite hat Venter eine grandiose Demonstration geliefert, nämlich dass die Molekularbiologie in der Tat so funktioniert, wie wir das seit 50 Jahren glauben. Also das heißt, das Genom programmiert praktisch die ganzen Eigenschaften von so einem Organismus und es ist egal, ob dieses Genom jetzt von einer lebenden Zelle stammt oder vom Chemiker zusammengebastelt wurde.
Die Herstellung von Mycoplasma mycoides JCVI war in der Tat auch eine personelle und finanzielle Leistung. Die Arbeit von 20 Forschern verschiedener Disziplinen, vom Biochemiker bis zum Informatiker und Genetiker, erstreckte sich über mehr als ein Jahrzehnt und kostete geschätzte 40 Millionen Dollar. Wenn es nach Craig Venter geht, wird sich seine Investition millionenfach lohnen. In Kooperation mit Industriekonzernen arbeitet der Forscher beispielsweise an synthetischen Algen. Diese sollen CO2 aus der Atmosphäre binden und ein Öl produzieren, das sich zu Treibstoff verarbeiten lässt. Außerdem bastelt er an Organismen, die unter der Erde Kohle fressen und Gase emittieren, die eventuell als Basis für eine Energieform dienen könnten. Für eine Pharmafirma will Craig Venter aus synthetischen Mikroben bessere Impfstoffe gewinnen. Art Kaplan von der University of Pennsylvania ist einer der führenden Bioethiker der USA. Er hat die Craig Venter-Bemühungen von Anfang an mitverfolgt. Das ergab sich fast durch Zufall. Auf einer Tagung in den 1990er Jahren erzählte Craig Venter von der Herstellung künstlicher Gene, ja ganzer künstlicher Organismen. Auf dieser Tagung der US-amerikanischen Akademie der Wissenschaften in Washington hörte Art Kaplan zum ersten Mal den Begriff synthetische Biologie.
I went up to him after the talk and I said,
nach Venters Vortrag bin ich zu ihm gegangen und habe gesagt, Sie wissen sicher, dass bei dieser Forschung eine ganze Reihe ethischer Aspekte zu berücksichtigen ist. Haben Sie darüber nachgedacht? Nicht viel, gab er zur Antwort. Aber das sollten Sie, habe ich darauf gesagt. Ich habe ihm dann eine Arbeitsgruppe vorgeschlagen, aber er dürfe nicht daran teilnehmen, weil es ja um seine Interessen geht. Er, Venter, müsste also eine von ihm unabhängige Arbeitsgruppe finanzieren, sodass die Spesen für die Zusammenkünfte gedeckt sind. Die Gruppe würde beraten und gleichgültig, zu welchem Schluss sie komme, Venter müsste sich an das Ergebnis halten, auch wenn sie empfiehlt, diese Forschung nicht weiterzuführen. Und er hat darauf gesagt, okay.
Craig Venter finanzierte diese bioethische Arbeitsgruppe mit $80,000. Deren Teilnehmer fanden sich in der Folge zu 6 Treffen an der University of Pennsylvania in Philadelphia ein. Sie bestand aus Vertretern der wichtigen Weltreligionen, also einem Rabbi, einem Katholiken, einem Protestanten, einem Moslem und einem Buddhisten, sowie aus Experten für synthetische Biologie mit einem Interesse an ethischen Fragen. Das Resultat der Beratungen war die erste bioethische Studie über synthetische Biologie im Allgemeinen und synthetisches Leben im Besonderen. Sie erschien 1999 in der Fachschrift Science. Die Gruppe formulierte, es gebe keinen Grund, warum Craig Venter seine Forschung nicht weiter betreiben sollte. Die Autoren führten jedoch schon damals potenzielle Risiken an. Beispielsweise, dass ein künstlicher Organismus in die Natur entweichen und Ökosysteme ähnlich dramatisch verändern oder kaputt machen könnte, wie man es von invasiven Arten kennt. Ein Paradebeispiel dafür sind etwa die nach Australien eingeschleppten Kaninchen, die sich ohne Feinde dramatisch vermehrten und vielen Pflanzenarten den Garaus machten. Zu bedenken sei auch, so Art Kaplan und seine Mitautoren, die Möglichkeit, dass Terroristen synthetische Organismen in die Hände bekommen könnten. Es bedürfe also eines nationalen sowie internationalen Regelwerks für synthetische Biologie.
I laugh sometimes because, you know, it's often said the ethics lags behind the science.
Ich muss manchmal lachen, weil man ja oft hört, die Ethik hinkt hinter der Wissenschaft hinterher. Bei der synthetischen Biologie war die Ethik von Anfang an mit dabei. Kollegen und ich haben die ethischen Anliegen beschrieben. Die Studie ist 12 Jahre alt. Wir hinken also nicht hinterher. Doch was politische Maßnahmen betrifft, war es eben 1999 so. Synthetische Biologie war nicht das vordringlichste Problem. Auch nicht die Möglichkeit, dass irgendjemand irgendwo in einem Labor etwas zusammenpanscht. Es gab wichtigere Probleme, ökonomische und andere Bedrohungen. Ich fürchte, solange kein Organismus dem Labor entweicht, wird es keine gesetzlichen Regulierungen geben. Der Staat reagiert auf Unfälle und Katastrophen. Bei Prävention ist er nicht so gut.
Disasters and catastrophes, it's very bad at prevention.
Der Bioethiker von der University of Pennsylvania glaubt auch zu wissen, warum das so ist. Schuld sei ein eklatanter Mangel an naturwissenschaftlichem Wissen.
Es gibt nur wenige Politiker, die etwas von Wissenschaft verstehen und sie verfolgen. Die meisten Politiker, die ich kenne, haben irgendwann zwischen Highschool und den ersten Universitätssemestern beschlossen, Wissenschaft sei beängstigend und gespenstisch. Also befassen sie sich nicht mehr damit. Man könnte natürlich fragen, ist es nicht schwieriger, sich mit Krieg und menschlichem Verhalten als mit Mikroorganismen zu beschäftigen? Das stimmt wahrscheinlich. Aber Wissenschaft bleibt dennoch einschüchternd. Wenn man mich fragt, nennen Sie 5 Politiker, egal aus welchem Land, die zumindest ein bisschen etwas von synthetischer Biologie verstehen. Ich glaube, mir würden keine 5 Namen einfallen.